Wenn Menschen eine Verschwörung wittern, dann geht es darum, wie Prominente wie Lady Di oder John F. Kennedy wirklich gestorben sind. Oder darum, was oder wer für den Ausbruch bislang unbekannter Krankheiten verantwortlich ist. Und manchmal geht es auch um Terroranschläge wie 9/11 oder andere Katastrophen. Diese Menschen vermuten dann, dass ein abgekatertes Spiel, ein System hinter all diesen Ereignissen steckt. Eine geheime Macht, die zu ihrem eigenen Vorteil arbeitet und oft die Weltherrschaft anstrebt. Wie kommt es, dass einige Menschen Verschwörungserzählungen Glauben schenken? Wir klären heute, was Verschwörungstheorien ausmacht, warum Menschen an sie glauben und wie ihr mit Menschen umgehen könnt, die an sie glauben. Das hier ist Nevermind, der Psychologie-Podcast von Business Insider. Hi, ich bin Fanny.
Und ich bin Elisabeth Kraft.
Heute geht es um die Psychologie der Verschwörungstheorien, wie sie entstehen und warum Menschen an sie glauben. Ihr habt es schon gehört, wir haben heute wieder einen Gast bei uns. Ich freue mich sehr. Das ist Elisabeth Kraft. Hi, Elisabeth.
Hi, Fanny.
Elisabeth hat eine ganz besondere Reise hinter sich und ich freue mich, dass sie uns heute davon erzählt. Elisabeth ist eine Kollegin von der Welt und selbst Wissenschaftsredakteurin und im Audiobereich tätig, also macht Podcasts. Und in ihrem neuen Podcast, den sie mit dem Kollegen Florian Sädler zusammen gemacht hat, der heißt Alles Verschwörung, sind sie auf die Suche gegangen nach den Ursachen und Wurzeln genau solcher Verschwörungserzählungen, wie wir sie gerade angerissen haben. Und dafür sind sie im wortwörtlichen Sinne gereist, nämlich in die USA. Elisabeth, kannst du kurz erzählen, welchen Phänomen seid ihr da auf die Spuren gegangen?
Ja, genau. Also wir haben drei Protagonisten begleitet. Florian Sädler, mein Kollege, war dafür in den USA. Der hat Robert F. Kennedy Jr. getroffen, der dort gerade Präsidentschaftswahlkampf macht und auch auf sich aufmerksam macht, weil er wirklich zum Teil sehr krude Verschwörungserzählungen verbreitet. Und er hat Nick Fuentes getroffen. Das ist ein rechtsradikaler Influencer, ja, der natürlich Verschwörungserzählungen nutzt auf seinen Kanälen. Und ich habe einen Aussteiger in Deutschland begleitet, der 10 Jahre sozusagen in der Welt der Verschwörungserzählungen abgetaucht ist.
Mhm. Und genau. Genau, das heißt, es sind verschiedene Episoden, die man sich nacheinander anhören kann. Wie viel sind es insgesamt?
Das sind 5 Episoden. Die bauen aufeinander auf. Also es ist durchaus sinnig, bei der ersten anzufangen. Aber man versteht schon auch, wenn man zwischendrin eine hört, was passiert. Aber fangt bei der ersten an.
Ja, das ist gut. Wir verlinken euch das natürlich in den Shownotes. Dann könnt ihr in Ruhe reinhören und durchhören. Und jetzt hast du schon gerade das Wort erwähnt, was ich auch gesagt hatte im Intro, nämlich Verschwörungserzählungen. Ich glaube, die meisten Menschen kennen das Wort Verschwörungstheorien. Kannst du erklären, warum das ein Unterschied ist?
Also Wissenschaftler benutzen den Begriff Verschwörungstheorie ungern, weil eine Theorie, die kann ich belegen oder widerlegen. Und das ist bei Verschwörungserzählungen einfach selten oder nicht der Fall. Ja, und es ist im Prinzip, es ist keine Wissenschaft und deshalb referieren die den Begriff Verschwörungserzählung.
Was kennzeichnet denn solche Verschwörungserzählungen? Also welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Gibt es typische Elemente, gibt es Sachen, die immer wiederkehren?
Ja, also ich würde sagen, Verschwörungserzählungen, die sind manchmal frei erfunden, manchmal stimmt aber auch ein Teil der Erzählung. Also zum Beispiel gibt es ja durchaus mächtige Akteure, die die Öffentlichkeit anlügen, also Stichwort Dieselskandal. Und manchmal lässt sich auch nicht ganz ausschließen, dass doch irgendwas Wahres an so einer Erzählung dran ist. Das macht diese Verschwörungserzählungen für Menschen, die auf der Suche nach der Wahrheit sind, halt wahnsinnig attraktiv, ne? Und am Ende geht es halt nicht um Logik und Fakten, sondern es geht ums Gefühl. Und Studien beweisen, dass manche Menschen sogar an Theorien glauben, die sich gegenseitig widersprechen.
Genau, ich habe auch so in Erinnerung, dass oft tatsächlich einzelne Fakten durchaus stimmen in diesen Verschwörungserzählungen, aber die Schlussfolgerungen so ein bisschen schief sind, so wie du eben gesagt hast, auch logisch manchmal schief, sodass sie sich eben widersprechen. Ne? Also Da sind Elemente drin, die sind widersprüchlich, also auch Ideen, die sich gegenseitig eigentlich ausschließen beispielsweise. Es ist auch oft so ein Element von Generalverdacht drin, also ein ganz großes Misstrauen, eine Skepsis gegenüber allem, was so vor allen Dingen in Anführungszeichen von oben kommt. Und man hat so ein Element drin, jedenfalls geht es mir mal so, dass so ein Grundgefühl, du hast gerade gesagt, es geht vor allen Dingen ums Gefühl, ein Grundgefühl, irgendwas stimmt hier nicht. Das ist doch kein Zufall. Ne? Ist das was, worauf ihr getroffen seid?
Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mich auch daran erinnern, dass ein Experte das im Podcast ganz schön erklärt hat, dass durchaus auch Menschen dazu neigen, an Verschwörungserzählungen zu glauben, die auch dazu neigen, Verbindungen zu sehen. Mhm. Also die ungern an Zufälle glauben, sondern immer sagen, alles hängt irgendwie zusammen. Und das ergibt natürlich auch Sinn. Also ich meine, wir alle haben das natürlich lieber, wenn wir uns Dinge erklären können. Und wenn Dinge nicht erklärbar sind, dann ja, ziehen wir uns da vielleicht manchmal Geschichten ran, die das irgendwie stützen oder für uns begreifbarer machen. Und im ganz Kleinen oder andersrum im ganz Großen ist es dann oft dort auch so.
Genau, das ist so dieses Zufälligkeiten so ein bisschen uminterpretieren, auch eine eigene Erzählung daraus machen, die dann die eigene ist und an der man festhält. Und dieses Festhalten zeichnet sich ja auch dadurch aus, dass so eine gewisse Immunität da ist gegen Tatsachen, die das vielleicht widerlegen, was die Menschen dann glauben. Jetzt sind wir hier bei Nevermind und es geht ja um Psychologie. Deswegen habe ich mich natürlich gefragt, warum genau glauben Menschen daran? Du hast jetzt schon so ein bisschen dran gekitzelt, was das sein könnte. Du hast gesagt, Kontrolle oder man hat dann eben eine Erklärung für etwas. Ist euch noch was begegnet? Welche Funktion erfüllen diese Verschwörungserzählungen für Menschen, die an sie glauben?
Genau, wir haben in dem Podcast ja mit verschiedenen Experten zusammengearbeitet, unter anderem mit Tobias Meilicke, der leitet die Beratungsstelle Veritas für Angehörige von Verschwörungsgläubigen, so. Und der hat uns das so erklärt, also für viele Betroffene ist es total wichtig, dass sie gesehen werden wollen. Das heißt, die Menschen möchten so eine Selbstwirksamkeitserfahrung machen. Das heißt, manchmal geben mir solche Erzählungen einfach die Möglichkeit, mich selbst aufzuwerten, ne? Weil ich etwas verstanden habe, was andere nicht verstehen, weil ich eben zu den wenigen Wissenden gehöre. Und ich würde aber gleichzeitig auch sagen, im Fall antisemitischer Verschwörungserzählungen, dass es da schon auch um Aufwertung durch Abwertung geht. Ne? Und dass man auch klar sagen muss, Antisemitismus ist genauso verschwörungsmythisch aufgeladen, wie beinahe jeder Verschwörungsmythos antisemitisch ist. Und das sind nur mal, um so ein paar Bedürfnisse oder ja, Ideen rauszustellen, warum Menschen, glaube ich, eher dort reinrutschen als andere.
Genau, ich habe natürlich auch überlegt, was mir so dazu einfällt und habe auch ein bisschen geguckt, was ich noch finde in der Forschung. Und es gibt noch gar nicht so viel dazu. Es ist nur ein relativ junger Forschungszweig, der sich damit beschäftigt, aber zunehmend, ich glaube auch durch die Corona-Pandemie gab es nochmal so einen Schubs, weil natürlich auch da viele Erzählungen, vielleicht nicht alles Verschwörungserzählungen, wo es dann eher Richtung Fake News oder ne, gibt ja noch so Abstufungen geht, aber das Phänomen wurde, glaube ich, sehr brisant dadurch. Und wir hatten jetzt eben schon gesagt, das Bedürfnis nach Kontrolle ist ein ganz urmenschliches Bedürfnis, das hat jeder. Es gibt aber natürlich Menschen, die es in bestimmten Situationen mehr haben, nämlich wenn sie in ihrem Leben gerade tatsächlich wenig Kontrolle haben. Also es gibt zum Beispiel Studien, die zeigen, dass Menschen, die sich ausgegrenzter fühlen, eher dazu tendieren, Verschwörungserzählungen zu glauben oder Menschen, die gerade in sehr unsicheren, instabilen wirtschaftlichen Verhältnissen sind. Und das ist spannend, weil ich glaube, man vielleicht eine Tendenz hat zu denken, das ist ein bestimmter Typ Mensch, also eine bestimmte Persönlichkeit. Und da zeigt die Forschung wiederum, es hat nicht viel mit der Intelligenz zu tun oder mit dem Alter oder so. Ne? Das ist vielleicht auch, was euch aufgefallen ist, sondern es sind oft die Umstände oder auch eine Gruppe. Also manchmal hat so eine Erzählung, das ist ja ein Narrativ, was auch eine Geschichte, die was Bindendes hat, kann ja auch eine Gruppe zusammenhalten. Und auch den Gedanken fand ich total interessant. Und natürlich noch sowas wie, man hat dann klare Antworten. Also man muss nicht mit der Unsicherheit der Welt leben, spielt auch in die Kontrolle mit rein. Das mag natürlich auch niemand, wenn die Welt unberechenbar ist und Dinge einfach so aus Zufall passieren und man kann sie weder vorhersagen noch steuern.
Ja, und ein Muster ist uns aufgefallen. Und zwar, es ist jetzt kein Zufall, dass alle unsere Protagonisten Männer sind. Mhm. Ne? Also ganz eindeutig ist die Studienlage nicht zum Zusammenhang von Geschlecht und Verschwörungserzählungen. Aber einige Experten, die beobachten schon, dass Männer eher an Verschwörungserzählungen glauben, sie eher verbreiten, vor allem in unseren westlichen Gesellschaften, in dem vor allem weiße Menschen leben, sag ich mal. Und dass vor allem Männer diesen Erzählungen anhängen, das führen die darauf zurück, dass die sich durch die aktuelle gesellschaftliche Entwicklung besonders bedroht fühlen. Das heißt, Männer waren halt ganz lange ganz oben in der gesellschaftlichen Hierarchie, über Frauen stehend, über Menschen mit anderer Hautfarbe, anderer Religion, etc. Und jetzt beginnt das zu bröckeln, weil ne, jetzt gab es einen schwarzen Präsidenten in den USA und eine Frau, die Deutschland regiert hat und alle beginnen zu gendern. Und ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass das immer der Grund ist, denn offensichtlich sind nicht alle Menschen, die an Verschwörungserzählungen glauben, Männer. Aber das ist schon auch auffällig.
Und wenn es tatsächlich kein Ungleichgewicht geben sollte, dann sind sie auf jeden Fall lauter. Das ist auch mein Eindruck. Genau, also noch eine offene Frage. Aber Elisabeth, jetzt ist ja ein bisschen die Frage, also jeder kann ja erstmal glauben, woran er möchte. Was ist denn die Schwierigkeit? Also warum beschäftigen sich zum Beispiel Forscher damit? Warum habt ihr auch diesen Podcast aufgenommen? Was ist daran problematisch? Warum ist das gefährlich?
Ich glaube, der Glaube an Verschwörungserzählungen wird dann gefährlich, wenn der sich auf zwischenmenschliche Beziehungen auswirkt. Und das passiert relativ schnell. Das haben wir bei unserem Protagonisten Matthias gemerkt. Mhm. Der hat irgendwann doch sehr den Anschluss zu seinen Freunden verloren, zu seiner Familie. Der hat auch sonst viel Anschluss gesucht und nicht gefunden und den dann eher in zum Beispiel einer Kölner Burschenschaft schon, ich würde sagen, eher rechtsradikalen Kölner Burschenschaft gefunden. Das heißt, es ist schnell die Gefahr da, dass man sich radikalisiert. Ja, wie in seinem Fall. Also erstmal hat er sich isoliert und dadurch hat er sich radikalisiert. Und dann gibt es aber natürlich auch Fälle von Menschen, die dann auch krasse finanzielle Risiken eingehen. Ja, also wenn ich mir Menschen anschaue, die zum Beispiel der Reichsbürgerideologie anhängen, das ist jetzt nicht bei allen so, ja, aber die keine Ahnung ihr habt und gut dann verkaufen, um da irgendwie sich vorzubereiten auf den Tag X, an dem ein Bürgerkrieg ausbrechen könnte und solche Sachen, die dann wirklich, und das hat uns auch Tobias Meilicke von Veritas erzählt, die dann einfach sich und ihre Familie in den finanziellen Ruin treiben. Und das ist natürlich total gefährlich. Und einfach auch, dass sie sich politisch radikalisieren. Also wir haben jetzt die Prozesse um die Reichsbürger, um Prinz Reuß mitbekommen, diese Gruppe dort. Ich meine, das sind Menschen, die hatten wirklich vor, ich weiß nicht genau, ob sie vorhatten zu töten, aber sie hatten auf jeden Fall vor, PolitikerInnen zu verhaften und so weiter und so fort. Und das zeigt schon die Dimension, in die das gehen kann.
Ja, auch Demokratie gefährdend, ne, am Ende.
Auf jeden Fall, ja. Und ich meine, das haben wir beim Sturm auf das Reichstagsgebäude in Berlin beobachten können. Wir haben das beim Sturm aufs Kapitol beobachten können. Ich meine, das sind ganz reale Auswirkungen von Verschwörungserzählungen. Ja, vielleicht nicht in jedem Fall von jeder Person, die da dabei war, aber in ganz, ganz vielen Fällen. Und dazu kann es einfach führen. Und das sollte im Sinne von niemandem sein.
Jetzt hast du gerade erzählt von dem Matthias, der sich da sehr reingesteigert hat. Natürlich stellt sich die Frage, wenn man so jemanden hat in seinem Bekanntenkreis, Freundeskreis, Familie vielleicht, man sitzt mit denen an den Feiertagen zusammen am Tisch, wie geht man damit um? Ich glaube, das ist eine Frage, die sich viele auch im Zuge der Pandemie irgendwann gestellt haben, weil auch da ja es teilweise sehr in den Familien dann abging, zur Frage der Meinungshoheit, wer hat jetzt hier recht, mit welcher Erzählung. Was habt ihr darüber gelernt? Also gibt es Wege, Menschen zu erreichen, die in eine Verschwörungserzählung abgedriftet sind? Wie macht man das? Wie verhält man sich?
Genau, also der Frage haben wir im Prinzip so eine komplette Folge gewidmet, nämlich die 5. Folge unseres Podcasts, die dann am 21. Mai auch erscheint, free. Da haben wir verschiedene Experten gefragt. Und ich sag mal so, es gibt kein Allheilmittel. Es gibt jetzt nicht den einen Trick und den können wir alle machen und dann ist alles wieder gut.
Schade.
Aber genau. Aber es gibt so Stichpunkte. Also erstmal haben die gesagt, es ist total wichtig, auf sich selber zu achten. So blöd, wie das jetzt klingt. Ja, insbesondere dann, wenn ich mit einem Menschen zusammenlebe, der an Verschwörungserzählungen glaubt, ist es wichtig, mich auf mich selbst zu konzentrieren und mich auch ein Stück weit abzugrenzen und mich nicht komplett dort reinziehen zu lassen, damit ich auch auf meine eigene Psyche einfach achte. Dann ist der nächste Schritt auf jeden Fall Hilfe suchen. Also wenn man merkt, man kommt da nicht mehr weiter. Es gibt diese Beratungsstellen, wie Tobias Meilicke sie leitet in Berlin unter anderem. Also es gibt Menschen, die sich gezielt damit befassen, auch TherapeutInnen. Und die kann man googeln, die kann man aufsuchen und das würde ich auch jedem raten. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeiten, das hat zum Beispiel der Bruder von Matthias gemacht, und das hat er auch im, erzählt er auch im Podcast, die Themen aussparen und stattdessen versuchen, auf Beziehungsebene zu kommunizieren. Das klingt jetzt ganz wirr, ich versuche es ganz kurz zusammenzufassen. Also wenn du mir jetzt zum Beispiel von deiner liebsten Verschwörungserzählung erzählst, dann machst du das wahrscheinlich, weil du Angst hast. Ne? Du hast Angst um mich, du hast Angst um dich und du machst das ja eigentlich nicht, um mir zu schaden, sondern im Gegenteil, um mich zu schützen. Und wenn ich jetzt gar nicht auf diese Erzählung eingehe, sondern einfach sage, hey Fanny, kann das sein, ich höre da gerade raus, du hast Angst, also höre ich das richtig? Ja, dann gehe ich auf eine ganz andere Ebene mit dir, nämlich auf Beziehungsebene. Und wir kommen darüber in das Gespräch. Und das ist zum Beispiel ein Tipp, ein sehr konkreter, den die mitgegeben haben, den ich total schön und clever finde und auch wertschätzend.
Super. Genau, ich kenne auch diesen Tipp. Ich kenne auch noch den eher über Mitgefühl zu gehen und verstehen zu wollen, was den anderen bewegt. Das ist einmal emotional, aber auch sozusagen auf der kognitiven Ebene, also zu verstehen, wie ist derjenige darauf eigentlich gekommen. Auch das kann man ja fragen, wo hast du denn das gelesen? Weißt du noch, welche Quellen das waren? Und zwar ohne eine Bewertung dazu zu packen, sondern wirklich aus reinem Interesse, weil es einem zumindest die Tür offen hält, dass man im Gespräch bleibt, dass man Interesse zeigt. Genau. Und am Ende, klar, man kann niemanden umstimmen oder zwingen, die Welt so zu sehen, wie man es selbst tut. Möchte man ja auch nicht, dass andere das bei einem selbst machen. Aber finde ich eine sehr schöne Brücke, über die Beziehungsebene zu gehen, gerade wenn man denjenigen gut kennt und eben regelmäßig wieder nebeneinander sitzt und einem die Beziehung ja auch wichtig ist. Wunderbar. Vielen Dank, liebe Elisabeth, dass du da warst. Wir haben gesprochen über euren neuen Podcast, den du zusammen mit Florian Sädler gemacht hast. Alles Verschwörung. Wir verlinken euch den in den Shownotes. Wir sind auch gespannt, was ihr denkt. Vielleicht habt ihr selber Erfahrungen gemacht. Schreibt uns das gerne. Wir stellen auf Spotify ja immer kleine Fragen, die ihr beantworten könnt. Und wenn ihr Themenideen habt zu anderen Sachen, die euch interessieren, schreibt uns gerne an podcast@businessinsider.de. Und ansonsten freuen wir uns aufs nächste Mal. Da geht es dann um die Frage, wie man Freundschaften richtig beendet, wenn man es denn möchte.